Stellt euch eine Gemeinde vor. Die Mutter des Leiters war eine Ehebrecherin. Die Großmutter eine Hure. Und die Urgroßmutter hatte mit dem eigenen Schwiegervater Zwillinge. Möchtest du Mitglied dieser Gemeinde sein? Willkommen in die Kirche Jesu Christi. Bitte unsere erste Folie. Dies ist der Stammbaum Jesu Christi, dessen Geburt wir bald feiern. Juda zeugte Peres und Serach mit der Tamar, das war seine Schwiegertochter. Salmon zeugte Boas mit der Rahab, eine Hure. Boas zeugte Obed mit der Ruth, eine Ausländerin aus Moab. Und David zeugte Salomo mit der Frau des Uriah. Dann geht's weiter aus Matthäus Kapitel 1, Stammbaum von Jesus. Ein Engel des Herrn sagte Josef, deine Frau wird einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben, Jeshua, denn er wird sein Volk retten, Jescha, von ihren Sünden. Ja, eine illustre Stammbaum mit all diesen netten Damen drin. Und wir sind das Nachkommen, auch Sünder. Ich will nicht über all diese Damen sprechen heute, sondern nur über die eine, über die Hure Rahab. Da steht im Hebräerbrief, jetzt habe ich nicht aufgeschlagen, Entschuldigung. Das muss man in der Lutherbibel immer suchen. Ne? Luther wollte nicht, dass wir den Hebräerbrief lesen. Ich weiß nicht warum. Doch, hat es ganz hinten getan. Er dachte, wir würden nicht so weit kommen. Durch den Glauben kam die Hure Rahab nicht mit den Ungehorsamen um, Dankeschön, weil sie die Kundschafter freundlich aufgenommen hatte. Ich glaube, ihr kennt die Geschichte. Ich werde es gleich nacherzählen. Diese Geschichte ist interessant aus mehreren Gründen. Es ist erstens ein schönes Beispiel, eine eingebettete Geschichte. Das heißt, es ist eine selbstständige Geschichte, aber es ist wie ein Nest, oder eingebettet in eine größere Geschichte, nämlich als die Israeliten in das gelobte Land eingezogen sind. Es ist auch ein schönes Beispiel für eine Geschichte mit einem doppelten Höhepunkt. Es gibt einen Handlungshöhepunkt, die Kundschafter kommen, die werden gesucht und die Rahab hilft denen aus dem Fenster runterzukommen, der Mauer entlang und die verschwinden. Also das ist der Handlungshöhepunkt. Das ist immer wichtig, besonders bei Krimis und so weiter. Der Handlungshöhepunkt, wo kommt denn der Denouement, wie die Franzosen sagen, wo der ganze Knäuel der Handlung aufgelöst wird. Aber es gibt auch einen Redehöhepunkt. Diese zwei Kundschafter, die bitten die Rahab bittet die Kundschafter um eine Abmachung, dass sie und ihre Familie am Leben bleiben dürfen, wenn die Israeliten Jericho einnehmen. Und das ist der Redehöhepunkt. Die sind manchmal miteinander verbunden, hier kommen sie hintereinander. Es ist auch ein klassisches Beispiel für eine Geschichte, wie man leicht an die eigentliche Lektion der Geschichte vorbeigeht. Ich habe oft über diese Stelle gepredigt oder wir haben es in der Bibelstunde behandelt und keiner hat sich darüber aufgeregt, dass die Kundschafter bei einer Hure Unterschlupf gefunden haben. Da würde man denken, als fromme Christen würde man sagen, ja Moment, was hatten sie da im Puff zu tun? Aber da die Rahab gelogen hat, als die Soldaten des Königs kommen und die Kundschaft suchen, ja, man darf als Christ doch nicht lügen. Also ich hoffe, wenn die Gestapo bei euch an der Tür klopft und fragt, wo der Mike Ponsford wohnt, dass ihr nicht verpflichtet fühlt, die Wahrheit zu sagen. Nein, und gerade deshalb, das ist interessant, im Jakobusbrief, Rahab wurde durch ihr Handeln vor Gott gerecht gesprochen, weil sie die Kundschafter versteckte und sie in Sicherheit brachte. Gerade deswegen wird sie gelobt. Interessant. Also, es ist eine spannende Handlung. So. Josua war auf der Ostseite des Jordans und da lag die Stadt Jericho, mehr darüber später. Und er schickte zwei Kundschafter, um sich umzusehen. Und die Kundschafter finden Unterschlupf eben bei der Hure namens Rahab. Aber das spricht sich herum und die Nachricht kommt zu dem König von Jericho. Rahab versteckt die Kundschaft unter dem Flachsstängel auf dem Dach. Am nächsten Tag, schickt der König Boten, um die Kundschaft zu verhaften. Er sagt, es sind fremde Ausländer, Feinde bei dir. Wo sind die? Oh ja, sie sind gestern Abend schon gegangen. Hat gelogen. Schlimm, ne? Und die Boten des Königs jagen denen nach. Die steigen auf ihre Pferde wahrscheinlich und reiten raus. Und hinter ihnen wird die Stadttor geschlossen. Da sind die Kundschafter in der Stadt und sie kommen nicht mehr raus. Und dann bittet die Rahab um ein Eid. Bitte schwört mir, dass ihr mich und meine Familie am Leben lässt, wenn ihr die Stadt einnimmt. Das tun sie dann auch. Und dann lässt sie die Kundschaft durch Fenster hinab. So ein bisschen wie der Apostel Paulus in der Apostelgeschichte. Sie verstecken sich in den Bergen und kehren zu Josua zurück. Das ist die Handlung. Ist sehr spannend. Aber viel wichtiger ist eigentlich die Abmachung. Rahab bittet die Kundschafter um ihr Leben. Und das ist, was sie sagt. Interessant, merkt euch die A1, B1, B1, C1 und die C2, B2, A2. Das nennt man eine chiastische Struktur. Das heißt, der erste Satz und der letzte Satz entsprechen sich. Und der zweite Satz entspricht auch dem vorletzten Satz und die zwei anderen sind in der Mitte. Der erste und letzte Satz, sie bekennt sich, diese Kananäterin, sie bekennt sich zu dem Gott Israels. Sie sagt, ich weiß, dass der Herr euch dieses Land gegeben hat. Und ganz am Schluss, denn der Herr, euer Gott, ist Gott oben im Himmel und unter auf der Erde. Er ist der einzige wahre Gott. Und sie begründet ihren Bekenntnis. Sie merkt, B1 und B2, die Leute von Jericho, die haben alle Angst vor den Israeliten, die davor stehen, ins Land zu fallen, einzufallen und die Stadt einzunehmen. Warum haben die Völker, das Volk Jerichos Angst vor Israel? Weil sie gehört haben, was Gott für Israel getan hat. Dass Gott das Volk Israel aus Ägypten herausgeholt hat. Und auch die Könige auf der anderen Seite vom Jordan besiegt hat. Israel hat sie besiegt mit Gottes Hilfe. Und deshalb haben die Angst. Und deshalb bittet sie um Gnade, kann man sagen. Sie sagt, ich habe mich euch gegenüber loyal verhalten. Ich habe euch versteckt und ich werde euch jetzt aus dem Fenster lassen, auf ein Seil, dann steigt mal runter und seid ihr in Sicherheit. Nun schwört mir doch bei dem Herrn, dass ihr euch gegenüber meines Vaters Haus loyal verhalten werdet. Gebt mir ein sicheres Zeichen, dass ihr meine ganze Sippe am Leben lassen werdet. Die Männer antworteten, wir bürgen mit unserem Leben dafür. Wenn wir in das Land kommen, sollst du diese Schnur als karmesinrotem Faden in das Fenster knüpfen und deine ganze Sippe zu dir ins Haus versammeln. Wer dein Haus denn verlässt, trägt die eigene Schuld. Und Rahab knüpfte die karmesinrote Schnur ins Fenster und ließ die Männer herunter und sie verschwanden. So, ich glaube, das waren's. Das waren's, ne? Oder? Keine Folien mehr. Nein, gut, dann machen wir aus. Ne, kannst du ausmachen. Ja. sonst seid ihr abgelenkt. Rahab wusste, dass sie eine Todeskandidatin war. Sie wusste, Israel kommt in das Land und Gott hat gesagt, ihr sollt die ganze Bevölkerung von Jericho ausrotten. Jericho war dem Band geweiht und sie hatte Angst um ihr Leben. Sie wusste, ich werde sterben. Und wir sind auch Todeskandidaten. In Hesekiel sagt der Herr, wer sündigt, soll sterben. Und Paulus sagt im Römerbrief, der Sünde sollt, ist der Tod. Wir haben alle in diesem Raum die größte Sünde begangen. Glaubt ihr das? Was ist die größte Sünde? Es ist doch gegen das größte Gebot, wie sagen wir, zu verstoßen, ne? Ja. Und was ist das größte Gebot? Was hat jemand? Ja, Ruth weiß das. Gott lieben, einfach so, oder? Mit, vom ganzen Herzen, von ganzer Kraft. Jetzt möchte ich fragen, wer kann sagen, seit seinem Geburt, er hat den Herrn, seinen Gott, mit ganzem Herzen, mit ganzer Kraft, jede Sekunde geliebt. Ich hoffe, nein, es kann, doch ist einer hier, der das gemacht hat. In seinem Geist ist er anwesend. Das war Jesus. Aber sonst keiner. Das heißt, wir alle haben die größte Sünde begangen. Und wir sind Todeskandidaten. Und deshalb ging es Rahab um Rettung. Sie wollte, dass ihr Leben und das Leben ihrer Familie gerettet wird. Und uns geht es auch um Rettung, nicht vor dem leiblichen Tod in diesem Fall, sondern von dem ewigen Tod. Rettung von der Sünde. Wir feiern den Geburtstag bald dessen, der sein Volk von ihren Sünden retten sollte. Jesus. Und dann kommt das mit der Loyalität. Rahab behauptet, den Kundschaften Loyalität erwiesen zu haben und bittet um eine Gegenleistung. Und die Kundschafter versprechen, ihr Loyalität und Treue zu erweisen. Dieses Wort Loyalität wirst du in keiner Bibelübersetzung finden. Das ist meine Übersetzung. Aber dieses Wort, das ich mit Loyalität übersetzt habe, die in unseren Bibeln mit Freundlichkeit oder mit Barmherzigkeit oder Gnade oder Güte übersetzt wird, mehr aus Verlegenheit, kommt sehr, sehr oft im Alten Testament vor. Im Neuen Testament wird sie mit Gnade oft übersetzt. Und diese zwei Begriffe, Loyalität und Treue, werden übersetzt, zum Beispiel in Johannes 1, mit Gnade und Wahrheit. Das Gesetz kam durch Mose, Gnade und Wahrheit kam durch Jesus Christus. Aber dieses Wort heißt eigentlich nicht Barmherzigkeit. Barmherzigkeit ist, ich gehe die Straße entlang in Kalkutta, wie Mutter Teresa, und ich sehe ein armes Kind in der Gosse und ich empfinde Barmherzigkeit, das arme Kerl oder das arme Mädchen, und ich nehme sie mit und versuche sie zu versorgen. Das ist Barmherzigkeit. Oder Gnade, das heißt, hier ist jemand, der etwas verdient hat, eine Strafe, und ich erweise Gnade, ich vergebe ihm und entlasse ihn von seinem Gefängnis oder was auch immer. Oder Güte, ich bin gütig gegenüber. Aber dieses Wort bedeutet eigentlich nicht Barmherzigkeit, sondern Bündnistreue. Das heißt, ich bin gewisse Verpflichtungen eingegangen und ich halte mich an diese Verpflichtung beidseitig. Man hat einen Bund gemacht, eine Abmachung, und beide sagen, wir bleiben diesem Bündnis treu. Wir hören viel von Bündnistreue in Bezug auf die NATO, neuerdings in der letzten Zeit. Und das ist es, diese Bündnistreue. Und die Rahab sagt, ich bin euch loyal gewesen, ich habe euch aus der Patsche geholfen, ich glaube an euren Gott und ich will euch helfen. Und ich bitte jetzt um eine Gegenleistung, seid ihr auch mir gegenüber loyal. Und so schließen sie einen Bund, sie machen eine Abmachung. Heute würden wir sagen, wir unterzeichnen einen Vertrag, aber dafür hatten sie wahrscheinlich keine Zeit, kein Papier. Die schließen einen Bund und versiegeln ihn mit einem Eid. Und Jesus hat mit uns einen Bund geschlossen. Er sagt, dies ist der neue Bund in meinem Blut. Und Gott hat diesen Bund mit einem Eid versiegelt. Auch Gott hat sich mit einem Eid verbürgt. Das ist auch aus dem Hebräerbrief. Er wollte uns seinen Erben unmissverständlich klar machen, dass nichts seinen Plan umstoßen kann. Gott kann nicht lügen, also wenn Gott einfach gesagt hat, das wäre genug. Doch er hat seine Verheißung durch einen Eid bestärkt. Also Gottes Wort und auch sein Eid. Das ist für uns eine starke Ermutigung, an unsere Hoffnung festzuhalten. Rahab bat um ein Zeichen. Gib mir ein Pfand. Und die Kundschaft sagen, wir verbürgen mit unserem Leben. Das war ihr Zeichen. Und Jesus hat uns auch Zeichen gegeben. Brot und Wein. Und er bürgte auch mit seinem Leben, dass das unsere Rettung ist, dass sein Tod am Kreuz. Und Bekenntnis. Sie sagen natürlich ganz praktisch, sie würden in die Stadt stürmen. Woher sollten sie wissen, wo die Rahab ist und ihre Familie? Dann haben sie, hängt einen roten Seil im Fenster, dann wissen wir, aha, die Leute da, die sind sicher. Und Jesus hat uns auch Zeichen gegeben. Und wir sollten auch ein Zeichen geben. Wir sollten uns in Wort und Tat öffentlich zu Jesus bekennen. Das heißt, wir brauchen nicht mit der Tür ins Haus zu fallen. Ich habe manchmal in meinem Leben gestaunt, wie schnell die Leute rausgekriegt haben, dass ich Christ bin. Einmal habe ich ein paar Monate als Autofahrer bei der Armee gedient oder gearbeitet, als Zivilist. Ich aß in der Kantine und ich habe natürlich vor dem Essen so gemacht und mein Nachbar sagt, bist du religiös? Der war schon raus. Ne? In einer anderen Firma habe ich auch als Autofahrer gearbeitet. Nach einer Woche, da kommt ein Mädchen von oben aus dem Büro und sagt, du liest die Bibel, ne? Ich dachte, woher weiß sie das? Und später war ich in einem anderen Laden von der gleichen Firma. Da waren drei Männer, Techniker, haben die Fernseher repariert. Sie haben mit Mittagspause in die Ecke gegeben. Gib's doch zu, haben die gesagt. Du bist ein methodistischer Laienprediger. Das heißt, ich bin zwar kein Methodist, aber das stimmt, dass ich manchmal predige. Aber ich dachte, woher wussten Sie das? Ich hatte kein Mensch was erzählt. Soweit ich wusste. Aber wenn wir gefragt werden, natürlich dürfen wir Rede und Antwort geben, wie Petrus sagt, über die Hoffnung, die in uns ist. Genauso wie die Rahab hat sich festgelegt, sie hat einen roten Schnürenfenster. Ich weiß nicht, ob die anderen gefragt haben, was ist das? Heikle Frage. Und wir sollten uns öffentlich zu Jesus bekennen. Und schließlich, Rahab hatte einen Schutzraum, ihr Haus. Die Kundschafter, es war klar, die würden in die Stadt stürmen. Sie könnten nicht überall fragen, bist du Rahabs Onkel? Nein, sie sagte, du musst deine Familie in dein Haus sammeln. Und solange sie in deinem Haus sind, sind sie sicher. Wenn sie rausgehen, da können wir nichts garantieren. Und ich dachte, das gibt es in der Bibel öfters. Wer mit Noah in der Arche war, der hat überlebt. Wer nicht in der Arche war, der ist umgekommen in der Sintflut. Beim Passafest, Gott hat zu Mose gesagt, die Leute sollen das Passalamm schlachten und die sollen alle im Haus bleiben. Und vorne an dem Hauseingang war das Blut des Opferlamms gestrichen. Und wenn der Todesengel vorbeigeht, er sieht das Blut, er geht vorüber. Deshalb heißt es Passa. Passa heißt vorübergehen. Aber die Erstgeborene der Ägypter, Mann und Vieh, alle umgekommen. Und dann gab es in Israel die 6 Zufluchtsstädte für den Totschläger. Jemand, der einen anderen umgebracht hat, ohne es beabsichtigt zu haben. Das nennt man Todesschlag in Deutsch, ne? Totschlag, Entschuldigung. Totschlag, klar. Nicht Mord, weil du das nicht beabsichtigt hast. Und die dürften denn in diese Zufluchtsstätte fliehen vor dem Rächer der Familie, der Rache haben wollte. Und es heißt, solange sie in der Stadt blieben, waren die sicher. Wenn sie aus der Stadt rausgingen, dann könnten sie in die Hände der Wächter fallen und sterben. Es gab einer, der hieß Shimei. Der lebte in der Zeit von David. David musste vor seinem Sohn Absalom fliehen. Und Shimei hat ihn dann beschimpft, als David aus dem Weg aus Jerusalem ging. Hat ihm Dreckskerl genannt und vielleicht viel Schlimmeres mehr. Nachher hat er sich, als David wiederkam, hat Shimei sich entschuldigt. Und David sagt, ich schenke dir dein Leben. Und dann starb David und Salomo wurde König. Und David sagte zu Salomo vor seinem Tod, du hast doch den Shimei hier, ich überlasse ihn dir. Ne? Und Salomo sagte Shimei, solange du in Jerusalem bleibst, schenke ich dir das Leben. Aber wehe dir, wenn du aus der Stadt rausgehst, dann kommst du um. Also interessant, diese Idee, in diesem Schutzraum bist du sicher, aber wenn du rausgehst, bist du nicht mehr sicher. Was ist dieser Schutzraum für uns? Manche Leute denken, das ist die Kirche. Ne? Extra ecclesiam nulla salus. Außerhalb der Kirche kein Heil, sagt Rom. Und ja, Massen von Menschen, wir haben Angst, ne? Wenn ich austrete. Wer weiß, wie es in der Ewigkeit sein wird. Nein, die Kirche ist nicht unser Schutzraum, sondern Jesus ist unser Schutzraum. Jesus sagt, bleibt in mir. Und Paulus sagt, ich möchte in ihm gefunden werden. An jenem Tag, ich bin in dem Schutzraum Jesus und er rettet mich, weil er sein Leben für mich gegeben hat. Also Rahab bietet uns eine zugleich interessante und auch spannende Geschichte. Warum so viele Romane lesen? Es gibt viel interessante Geschichten in der Bibel. Aber gleichzeitig gibt diese Geschichte, ihre Geschichte, einen Vorgeschmack dessen, was es für uns heißt, an Jesus Christus zu glauben. Durch ihn errettet zu werden und auch über den Sinn des Abendmahls. Amen.